eingestürzt und wieder aufgerichtet. Diese Mauern und Gewölbe, die von unseren Lichtern und von Osterkerzen erleuchtet werden. Was hat diese Kathedrale in diesem Jahrtausend nicht alles erlebt?
Was hat diese Kathedrale in diesem Jahrtausend nicht alles erlebt? Das war Bischof Karl-Heinz Wiesemann in seiner Predigt in der Osternacht. In der Tat, nur wenige Gebäude in Deutschland können eine solche Geschichte erzählen wie der Speyerer Dom. Doch nicht nur die große Geschichte hat hier stattgefunden, auch kleine, spannende Geschichten würden die Mauern des Doms erzählen, wenn sie doch nur sprechen könnten. Darum geht es in den kommenden 6 Folgen dieses Podcasts. Mein Name ist Timo Benz und das ist die Kathedrale der Kaiser. Macht und Mythos im Speyerer Dom.
Bin extra jetzt hier in den Eingangsbereich gelaufen, weil das eigentlich der Bereich ist, wo ich das erste Mal in Berührung mit dem Dom kam, in Form meiner ersten Baustelle.
Das ist Hedwig Trabig. Sie ist seit 2019 Dombaumeisterin am Speyerer Dom. Die Architektin hat zuvor 7 Jahre lang in einem Architekturbüro in Landau gearbeitet, das auf Natursteinarbeiten spezialisiert war. Dann erfuhr sie von der Ausschreibung in Speyer.
Ich gehe mal fast davon aus, dass meine Chefin mir deshalb auch nicht böse war. Sonst hätte keinen anderen Grund geben können zu gehen, sondern das hat dann einfach, also das Gebäude und diese Chance hat einfach gezogen und die musste ich einfach auch ergreifen. Aber mit dem Hintergedanken, so, ach, die nehme ich ja eh nicht, bin viel zu jung und wahrscheinlich habe ich auch nicht genügend Referenzen und dann habe ich mir auch erstmal nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn. Und tatsächlich ist das ja dann eingetroffen, das Wenn.
Und dann wurde Trabig mit damals 32 Jahren die jüngste Dombaumeisterin Deutschlands.
Dann flossen auch so ein bisschen Freudentränen. Also ich war dann schon auch erleichtert und froh über diese Chance auch. Und dass das Domkapitel da auch sich für mich entschieden hat und das hat mich einfach immens gefreut und bin dann im Prinzip hier an den Dom in 2 laufende Baustellen gekommen. Also die Vorhalle war 2019 schon eingerüstet und war im Prinzip ja der Sprung ins kalte Wasser, könnte man sagen.
Und was für ein Sprung! Die Restaurierung der Vorhalle wurde nach rund einem Jahr intensiver Arbeit Ende März 2020 erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt knapp 900.000 Euro. Sie ist Teil des neoromanischen Westbaus, der 1858 von Heinrich Hübsch fertiggestellt wurde. Lange Zeit galt dieser jüngere Bauteil als weniger wertvoll. Warum das so ist, das hören wir übrigens in Folge 5 dieses Podcasts. Die Restauratoren haben wahre Wunder vollbracht. Verschmutzungen wurden beseitigt, Skulpturen gereinigt, Vergoldungen erneuert. Besonders beeindruckend die 8 Kaiserfiguren in den Wandnischen. Sie wurden mit modernster Lasertechnik gereinigt. Ein Verfahren, das bis zu 2,5 Wochen pro Figur in Anspruch nahm. Auch das imposante Backsteingewölbe wurde auf Hochglanz gebracht. Neue Beleuchtung setzt die frisch vergoldeten Bereiche nun perfekt in Szene. Selbst der Boden wurde nicht vergessen. Alte Platten aus dem Kaisersaal fanden hier eine neue Heimat. Schon bevor wir mit Hedwig Trabig die Vorhalle betreten, zeigt sich, wie detailreich ihre Arbeit ist. Sie deutet auf den Zaun, der das Innere der Vorhalle von der Außenwelt abtrennt.
Die größte Veränderung, die man hier jetzt im Außenbereich sieht, sind auch unsere Gitter, die vorher grau waren und wo wir während unserer Maßnahme einfach eine Befunduntersuchung gemacht haben und den historischen Befund jetzt in grün entdeckt haben. Und wir haben ja bei allen Maßnahmen am Dom einen wissenschaftlichen Beirat, der im Prinzip alle Maßnahmen aus denkmalpflegerischer Sicht begleitet und absegnet. Mhm. Also es ist quasi eine unabhängige Gruppe von Personen unterschiedlicher Schwerpunkte, also Kunsthistoriker, Theologen, Bauhistoriker, Architekten sind alle mit dabei und auch die Vertreter der unteren und oberen Denkmalschutzbehörde, sodass wir hier nicht einfach machen können, was wir wollen.
Das Ergebnis, vor allem das der Reinigung der Skulpturen, kann sich wirklich sehen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. An einer der Figuren an der rechten Seite der Vorhalle wurde ein kleines Quadrat ausgespart. An dieser Referenzfläche kann man sehen, wie schwarz die Figuren vor der Restaurierung waren. Wenn man sich vorstellt, wie sehr der Dom in die Jahre gekommen war, ist das Ergebnis umso beeindruckender. Übrigens, im Artikel zu dieser Folge findet ihr auch eine Bildergalerie mit allen Dingen, die wir hier beschreiben. Ihr findet sie unter www.rheinpfalz.de/dom.
Diese Maßnahme war eigentlich ein recht schöner Start in die Arbeit am Dom, weil wir hier verschiedene Arten von Arbeiten hatten, nämlich Konservierungsarbeiten, Restaurierungsarbeiten, Ergänzungen, also in neuen Naturstein, farbliche Angleichungen und Ausbesserungen sowie rein technische Sachen, wie jetzt die Beleuchtung oder die Vergrämung von den Tauben. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. In den etwas kühleren Dom.
Und da erstrahlt er in seinem ganzen Glanz. Der Speyerer Dom. Mit seinen hohen Gewölben. Seiner Blickachse Richtung Osten. Und an diesem heißen Sommertag mit seinen kühlen Temperaturen.
Ja, es ist schon angenehm kühl.
Ja, genau. Hier ist es angenehm kühl.
Und es wird sogar noch kühler.
Wir nähern uns jetzt der Krypta. Hier muss ich sagen, das ist einer meiner Lieblingsräume. Weil man merkt es ja gleich, sobald man diesen Raum irgendwie betritt, ist das so eine erhabene Stimmung. Also man wird direkt demütig, könnte man fast meinen, weil man sich hier zeitgeschichtlich auch so direkt ins Mittelalter bewegt und da einfach so eine Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt und auch davon mal abgesehen, immer irgendwie kühl, aber doch warm wirkt. Ja, also warm in seiner Architektur, kühl vom Raumklima her. Ja. Und hier haben wir auch ein ganz spannendes Projekt, auf das man sieht, wenn man in die Vorkrypta blickt. Eins der Projekte, wo ich mich unserem Netzwerk bedient habe, nämlich das Epitaph Rudolf von Habsburg.
Eines Ihrer ersten Projekte?
Genau, richtig. Also es ist im Prinzip noch nicht ausgeführt, aber die Vorarbeiten sind erledigt. Das ist ja eine Abbildung von Rudolf von Habsburg von 1291. Und man sieht, dass die ja jetzt relativ hell ist. So, wenn man es jetzt mal ganz banal beschreiben würde, eine helle Ausführung. Aber wenn man mal genau hinguckt, sieht man Ausbruchstellen, die rot sind. Und es handelt sich dabei um einen roten Sandstein, der aber nicht so richtig bei uns reinpasst. Und wir hatten sehr stark die Vermutung, dass es ein Stein aus dem Elsass sein könnte. Und wir wollten es aber genau wissen und haben in einem Randbereich der Fuge mal aufgemacht. Und hier sieht man noch die Stelle, ein Stück von dem Epitaph mitgenommen. Also es war wirklich, wir sprechen hier von einem Zentimeter. Und sind damit nach Straßburg gefahren, an die Münsterbauhütte. Und haben dort dieses kleine Stück ans Münster gehalten. Und es sah fast so aus, als hätten wir es gerade dort von der Wand gekratzt. Und da wir ja hier auch wissenschaftlich arbeiten, war uns das auch ganz wichtig, das petrographisch zu untersuchen, petrologisch. Und tatsächlich konnten wir den Stein ins Elsass datieren. Also das heißt, dieses Material stammt nicht von hier, sondern stammt aus dem Elsass. Und wo es aber bearbeitet worden ist, das kann man nicht sagen. Also das konnte sich nicht zurückverfolgen, weil Bauakten gibt es erst im Spätmittelalter.
Ihr habt es im Hintergrund vielleicht schon gehört. Immer wieder finden hier Führungen statt. Klar, der Speyerer Dom gehört mit seiner Geschichte zu den Hauptattraktionen für Pfalzurlauber. Einer, der früher auch immer Menschen durch den Dom geführt hat, ist Bernhard Volk. Als Domschweizer war er lange Zeit eines der Gesichter des Speyerer Doms. Domschweizer sind eigentlich für die Ordnung an Kathedralen zuständig. Schweizer deshalb, weil es früher oft Söldner aus der Schweiz waren. Noch heute kennt man im Vatikan die päpstliche Schweizer Garde. Man erkennt Domschweizer meist an einer Uniform. In Speyer war das ein roter Talar. Ja, ich spreche in der Vergangenheit. Denn das Amt gibt es nicht mehr. Bernhard Volk war in Speyer der letzte seiner Zunft. Heute könnte Bernhard Volk stundenlang vom Speyerer Dom erzählen. Doch am Anfang fiel ihm das gar nicht so leicht.
Als ich in den Dom damals kam, schon als Sakristan, und ich kann Ihnen sagen, die ersten 2 Jahre hat das ja mein Vorgängerdom Schweizer gemacht. Der hat mich erst gar nicht dran gelassen. Der war halt natürlich, er wollte das alles selbst machen, eigene Regie. Als ich aber dann dran kam, an Führungen zu halten, ja, dann musste ich mich erstmal umstellen. Und das war dann schon, ich war schon gewöhnt, vor Leuten zu reden, aber dann einen Vortrag zu halten von einer Stunde oder dann später, wenn ich als vor 3 Stunden Führung gemacht habe,
ja.
Und das frei sprechen, ne? Es war ja so, ich habe damals, es war interessant, ich habe den alten Dompfarrer gefragt. Damals heißt er, was soll ich denn machen? Ich werde da nicht ganz einig. Ne? Das hat Herr Volk ganz einfach. Wissen Sie, wie eine gute Predigt geht, hat er gesagt. Nicht mehr, wie man im Kopf behalten kann. Frei sprechen, kein Konzept, denn mehr kann der vor Ihnen auch nicht im Kopf behalten.
Ja.
Da hat er recht gehabt.
Ja,
ne?
Ja.
Wenn Bernhard Volk über die Führungen spricht und seine Zeit als Domschweizer, wirkt er fröhlich und macht auch den ein oder anderen Scherz. Geht es aber um den Dom als Gebäude, wird seine Stimme plötzlich bitterernst.
Er macht einen erhaben, wenn man nicht mit umgehen kann. Das heißt, man lernt das sehr schnell, mit dieser Macht umzugehen. Also sagen wir so, es war früher so, dass ich heute schon verstehe, dass die Kaiser und die Könige das ja nur gebaut haben, den Dom auch, um ihre Macht als von Gott eingesetztes Herrscheramt zu repräsentieren und auch zu manifestieren. Jeder mächtige Regent oder was er war, hat ja über die Zeit hinweg, über die Geschichte hinweg, versucht, im Dom seinen Fußabdruck zu hinterlassen. Und das habe ich auch schon daran gesehen, wie ich im Dom droben war und die Herren Professoren, wer da am Dom rumgeschafft hat und gemacht hat, jeder hat praktisch für die Ewigkeit gearbeitet. Bloß war die Ewigkeit als gar nicht so lang. Und ja, aber ansonsten, wie gesagt, habe ich den Dom wirklich als das angesehen, was er ist für mich, aber auch als ein vergängliches Bauwerk. Für mich hat ein Satz aus dem Evangelium immer für mich einen sehr hohen Stellenwert gehabt und unter dieser Prämisse habe ich einen Dom gesehen. Nämlich, als die Jünger mit Jesus aus dem Tempel kommen und schwärmen von dem tollen, schönen Tempel. Und Jesus dreht sich rum und sagt mit einer sehr ernsten Stimme zu ihnen, von diesem Bauwerk wird noch kein Stein übrig bleiben. Und das hat mich dann auf den Gedanken gebracht, dass ich einmal bei einer Führung, das war eine gehobene Führung sogar, wo also schon Repräsentanten da waren und der Präsident waren Juristen, der hat dann zum Schluss habe ich den gefragt, ob er weiß, was das Göttlichste am Speyerer Dom ist. Da haben die alle erst immer groß geguckt. Da habe ich gesagt, sie werden es mir jetzt gleich sagen, sage ich genau. Also das Göttlichste am Speyerer Dom ist, dass eines Tages kein Sandkorn von ihm übrig bleiben. Also wenn wir das verstanden haben, so schön wie der Dom ist, aber wenn wir das verstanden haben, dann haben wir die Schöpfung und Gott verstanden.
Der Dom als reine Machtdemonstration der Könige und Kaiser? Sicher waren solche große Bauprojekte eine Demonstration von Macht. Gerade auch in Speyer. Denn der Dom wurde als Grablege der Salierkaiser gebaut. Dazu hören wir übrigens in der 3. Folge unseres Podcasts noch mehr. Doch als reine Machtdemonstration, so ganz ohne religiösen Bezug, will er hier das nicht stehen lassen. Christoph Maria Kohl. Er ist als Domkustos quasi der Hausherr. Auch nach 20 Jahren, die er im Domkapitel ist, habe der Dom nicht an Mystik verloren, sagt er.
Das ist unglaublich, wie die Baumeister damals diese Idee umgesetzt hatten, die sie hatten damals. Die Idee war, wir bilden sozusagen das himmlische Jerusalem auf Erden ab. Die Menschen sollen durch das Bauwerk etwas spüren von Gott, von Himmel, von Vollendung, von dem, was Gott den Menschen auf Erden und danach schenken möchte. Und genau das tut der Dom auch. Also Der hat eine ganz starke Ausstrahlung, schon allein die Bausubstanz, die Romanik, die Bausprache, diese Ordnung, diese Harmonie, diese Wohlspannung, diese Schönheit einfach der Bausprache, des Bauwerks als solchen und dann die ganze religiöse Symbolik, die da mit drin ist. Und das Schöne ist, das Ganze ist in großer Klarheit und Ruhe, weil ja der Dom nicht ausgeschmückt ist durch alles Mögliche, sondern viel von seiner ursprünglichen Gestalt bewahrt hat und so einfach eine grandiose Wirkung tun kann. Eines der Gottesdienstformate ist zum Beispiel, wir sitzen ganz hinten in den letzten Bänken Sonntagabend im dunklen Dom und tun nichts anderes, als den Dom auf uns wirken lassen, eine halbe, eine Dreiviertelstunde. Und da passiert was.
Ja, da passiert was mit einem, wenn man den Raum des Doms auf sich wirken lässt. Und es müssen noch nicht einmal religiöse Gefühle sein, die einen überkommen. Es ist einfach das Empfinden von innerer und äußerer Harmonie, das diese Mauern ausstrahlen. Man hat den Eindruck, jede Säule steht hier genau da, wo sie stehen muss. Und alle Proportionen sind stimmig. Und das, obwohl nach genauerer Betrachtung alles krumm und schief ist. Aber ich finde ja, man darf die Mystik niemals unterschätzen. Besonders wirkungsvoll ist die Mystik zweimal im Jahr zur Tag- und Nachtgleiche. Das sind die Tage im Frühjahr und im Herbst, zu denen die Nacht gleich lang wie der Tag ist. An jenen Tagen zeigt sich zu Sonnenaufgang ein besonderes Naturschauspiel im Speyerer Dom. Durch ein kleines, rundes Fenster in der Apsis auf der Ostseite des Doms, das Oculus, scheint ein heller Lichtstrahl genau auf das große Eingangsportal auf der gegenüberliegenden Westseite. Im vergangenen Frühjahr, als der Himmel klar war und die Sonne zu Tagesanbruch hell erstrahlte, zeigte sich dieses Phänomen besonders eindrücklich. Domorganist Markus Eichenlaub improvisierte auf der großen Domorgel über die Melodie von Morning Has Broken, als die Sonne langsam aufging. Außer der Orgel war kaum ein Geräusch zu hören. Alle waren mucksmäuschenstill und beeindruckt von der Wärme des Lichts. Dieses Zusammenspiel aus Natur und Architektur sorgte für eine unbegreifliche Mystik in diesen 1000 Jahre alten Mauern. Doch nicht nur optisch, auch akustisch nutzten die Baumeister des Doms die Gesetze der Natur. Christoph Kohl zeigt uns seine Lieblingsorte im Dom.
Bei meinen großen Domführungen 3 Stunden lang singe ich dann bei der Apsis nach Osten in die Rundung hinein und den Leuten fällt der Kiefer runter, wenn sie dann hören, das geht durch den ganzen Dom, kommt wieder zurück, als der Dom ist ausgefüllt mit einer einzigen normalen, nicht studierten Stimme. Also die Bauleute haben die Akustik beherrscht. Das ist so ein Platz, der mir sehr am Herzen liegt und den ich dann auch höre, nicht nur sehe regelrecht. Der zweite Platz ist oben, dort wo der Spielisch ist, an der Orgel. Das ist nicht nur der höchste Arbeitsplatz in Speyer, außer von Baukränen. Aber ich habe deshalb einen besonderen Bezug dazu, weil ich zum einen selbst Orgel spiele, manchmal auch die Domorgel und vor allen Dingen, weil ich zuständig war damals für den Orgelbau als Vorsitzender der Kommission. Das war eine ganz tolle Aufgabe, dafür den Speyerer Dom die richtige Orgel zu finden. Und von dort oben hat man einen grandiosen Blick in den Dom hinein. Da liegt einem der Dom in seiner ganzen Tiefe zu Füßen und entfaltet seine ganze Wirkung. Und der dritte Platz, das ist dort, wo ich dann im Normalfall stehe, als Priester, als Zelebrant, wenn ich einen Gottesdienst vorstehe. Das ist am Altar am Ambo, wo ich dann entsprechend den Gottesdienst feiere und am Ambo auch dann predige und die Menschen vor mir habe. Das ist ein schöner Blick. Jetzt zum Beispiel auch bei den Fastenpredigten, wo der Dom voll besetzt war.
Als Domdekan sind Sie ja für die Liturgie am Dom zuständig. Und als Domkustos sind Sie ja der Hausherr. Sie haben den Schlüssel für das Gebäude. Wie fühlt es sich an, Hausherr in so einem wichtigen Monument deutscher Geschichte zu sein?
Als ich nach Speyer kam, hätte ich nie gedacht, dass ich mal diese Funktion haben werde. Dann bin ich Domdekan geworden und jetzt sogar noch Domkustos, also habe die Gesamtverantwortung für den Dom im Auftrag des Domkapitels. Das ist ein grandioses Gefühl. Hätte ich nie gedacht, dass ich für dieses wunderbare Bauwerk einmal so diese Zuständigkeit habe und die Möglichkeit habe, da auch neue Dinge zu entwickeln und die Botschaft des Doms auf verschiedene Weise den Menschen nochmal verstärkt zu vermitteln.
Was bedeutet denn dieses Bauwerk für Sie persönlich?
Zunächst ist es auch nach 20 Jahren ein regelrecht mystischer Ort. Das ist unglaublich, wie die Baumeister damals diese Idee umgesetzt hatten, die sie hatten damals. Die Idee war, wir bilden sozusagen das himmlische Jerusalem auf Erden ab. Die Menschen sollen durch das Bauwerk etwas spüren von Gott, von Himmel, von Vollendung, von dem, was Gott den Menschen auf Erden und danach schenken möchte. Und genau das tut der Dom auch.
In der nächsten Folge geht es nicht um Kaiser, sondern um Helmut Kohl, der in seiner Amtszeit als Bundeskanzler so ziemlich jedem Staatsgast seine Hauskirche zeigte.
Und da erlebt man natürlich auch am Rande eines solchen Staatsbesuches immer wieder Überraschungen.
Plötzlich stand der Kohl mit der Margaret Thatcher, kamen die um die Ecke. Einmal nimmt der Kohl den Bischofsstab, dreht sich rum und sagt, schau Margaret, das wäre doch was fürs Parlament.
Also das, ich kann von unserem ersten Besuch erzählen und das weiß ich natürlich noch sehr genau, weil ich sehr aufgeregt war. Das war am Anfang unserer öffentlich bekannten Beziehung.
Interessant ist sicherlich auch, dass er berichtete, dass er gerade im Dom den wichtigen Staatsgästen wie beispielsweise Gorbatschow oder auch George Bush, dem amerikanischen Präsidenten, seine Idee von der deutschen Einheit nahebringen konnte. Und er selber sagte, im Dom hätten sie es verstanden.
Die Kathedrale der Kaiser, Macht und Mythos im Speyerer Dom, ist ein Podcast der Rheinpfalz. Noch mehr Hintergründe zu diesem Podcast und zum Speyerer Dom findet ihr auf www.rheinpfalz.de/dom.